das KI-Experiment. Also, heute wollen wir über ein Programm sprechen, das sich N8N nennt. Das ist ein Programm für Arbeitsabläufe, ja. Und das läuft so, das läuft ganz ähnlich wie ComfyUI, obwohl es einen komplett anderen Sinn hat, aber es arbeitet auch mit Notes, ja. Bei einem Programm für Arbeitsabläufe ist das auch eigentlich relativ sinnvoll. Man macht zum Beispiel, ein simples Beispiel, man macht eine Note für zum Starten, Trigger, wie ein Schalter, jetzt mach los. Dann machst du eine Note, ruf eine Datenbank auf und lies folgenden Text aus. Dann machst du die nächste Note, nimm diesen Text und schreib daraus einen Bildprompt. Und dann gibt es die nächste Note, die sagt, hier, schick das an ComfyUI, mach aus dem Bildprompt ein Bild und gib es mir zurück. Dann die nächste Note, schau, hier ist das Bild, lad es bei Instagram hoch. Fertig. So in dieser Art muss man sich das vorstellen. Es ist ein bisschen, es ist schon ein bisschen komplizierter als das. Aber das, was ich eben erzählt habe, ist im Prinzip richtig. Und so, das ist im Prinzip die Art, wie man sich das vorzustellen hat. Nun ist N8N ein wunderschönes Programm. Das Problem ist, oder das Problem, was man hat, wenn man das lokal laufen lassen will und sich dann erstmal, weiß ich nicht, ein YouTube-Video anschaut, wie kann ich denn N8N zu Hause laufen lassen oder so, dann bekommt man erstmal einen bei 95% aller Videos, die da ein Tutorial zu machen, heißt es dann, du musst erstmal eine Software namens Docker runterladen, Docker Desktop, und dann musst du dir für Docker den entsprechenden Container, das entsprechende Image und den entsprechenden Container runterladen. Nun, was ist Docker? Docker ist eine Container-Software. Container-Software sagt, du lädst ein sogenanntes Image runter und dann machst du dazu einen Container. Das Image beinhaltet das Programm und noch ein bisschen mehr. Und der Container sagt, führ das, was du da in dem Image findest, aus und unter diesen und jenen Bedingungen. Ne? Das ist Docker. Docker hat nun den Vor- und Nachteil. Das kann man ja sehen, wie man möchte. Dass es diese Container radikal abschließt. Das heißt, innerhalb dieses Containers befindet sich ein kleines Mini-Betriebssystem, worauf dann später das Programm läuft. Und da drin befindet sich noch eine ganze Menge mehr, was dafür sorgt, dass erstens das Programm riesig, dass dieses Image riesig groß wird. Ja? Also N8N wiegt ungefähr, wenn man es runterlädt, irgendwie so 300 MB. Image wiegt 1,6 Gigabyte. Ne? Also nur mal, um das zu vergleichen. Und das ist nicht so toll. Ne? Also, weil du hast immer, so eine Art Mini-Betriebssystem und ein Sack voll Treiber für eben dieses System und ach, weiß ich nicht, alles Mögliche noch da drin, was NetN zum Laufen braucht. Ne? Das kann zum Beispiel ein Datenbankprogramm sein, sowas wie PostgreSQL oder MySQL oder so, ja. Und das befindet sich mit in dem Container, ne? weil NetN das eben braucht. Also, ne? Das ist insofern natürlich schön, weil es absolut replizierbar ist. Wenn du ein NetN oder sonst ein Programm in einem Container hast, was auf einem Rechner läuft, dann läuft halt auch auf einem anderen. Ne? Weil Docker einfach die Voraussetzungen, die das Programm zum Laufen braucht, in das Image mit einbaut. Was nicht so schön ist an der ganzen Geschichte, ist, dass Docker die Images und die Container absolut dicht macht und abschließt. Das heißt, du kannst mit dem Programm, was in einem Docker-Container läuft, nicht so einfach, es geht schon, aber mit viel Konfigurieren, du kannst mit so einem Programm, was in Docker läuft, nicht so einfach auf die lokale Dateistruktur zugreifen. Ja? Also wenn du ein Programm hier hast, was auf Docker läuft und du hast eine Datei irgendwo auf einer externen Festplatte, die damit zu laden, ist nicht so einfach. Also erstmal vom Prinzip, bevor du nicht vom Prinzip her geht es von Anfang an erstmal gar nicht. Ja? Man kann sagen, okay, du kannst Docker sagen, pass mal auf dieser Festplatte gibt es ein Verzeichnis. Da muss ich drauf zugreifen. Ne? Aber das und das kannst du dem Container dann beibiegen und dann hast du Zugriff auf dieses eine Verzeichnis. Ne? Aber nicht auf das Verzeichnis darüber. Darunter geht, glaube ich, aber nicht auf das Verzeichnis über dem Verzeichnis. Und wenn man jetzt mit verschiedenen Bildern aus verschiedenen oder verschiedenen Dateien und weiß der Geier arbeitet, dann ist das ein echter Albtraum. Also habe ich mir irgendwann gedacht, ey, ich muss davon loskommen. Und habe dann ChatGPT einfach gefragt, sag mal, kann man NetN auf einem Mac einfach so installieren, ohne dass man Docker braucht? Ne? ChatGPT hat mir gesagt, er geht. Kannst du machen, ist ein bisschen komplizierter als mit Docker, aber geht. Ja? Und dann habe ich mir das erklären lassen. Dann habe ich noch eine zweite KI dazu befragt. Die hat mir das Gleiche erklärt. Also habe ich mir gedacht, okay, wird schon stimmen. Und dann habe ich das auch gemacht und habe das mit dem Terminal auf meinem Mac installiert. Das muss man im Terminal installieren. Das Thema ist, wenn du NetN per Terminal installieren musst, dann müssen eine ganze Menge Sachen gegeben sein. Die muss man dann vorher noch installieren. Zum Beispiel die richtige Python-Version und das ist so eine Skriptsprache. Und man braucht ein spezielles Installprogramm, was auf GitHub zugreift und also was. Das ist relativ schnell gemacht, wenn man denn weiß, wo man es herbekommt und wie es geht. Aber es geht schon. Ja, man kriegt diese Voraussetzungen relativ schnell hin. Dann muss man bestimmte Befehlszeile eingeben, wo dann drin steht, ja, pass mal auf, hier GitHub, ne? Da findest du NetN, installier das hier mal und so. Und dann fängt er an, das Programm zu installieren und noch ungefähr 1030 andere Dateien, die es auch braucht. Ja, die stehen in der sogenannten Dependencies-Textdatei. Da steht drin, was brauchst du? Und dann guckt der Installer nach, okay, das und das und das ist da, das und das und das ist nicht da und lädt den Rest runter. Ja? Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann müllt man sich den Rechner genauso zu wie bei Docker, aber ist längst nicht so viel Zeug. Ja? Das sind, weiß ich nicht, die meisten Sachen sind kleine Bibliotheken, die so, weiß ich nicht, ein paar Kilobyte groß sind. Manchmal sind auch Sachen bei, die ein paar MB haben, aber nichts in dieser Größe. Es ist zusammen längst nicht in dieser Größenordnung wie ein Docker-Container. Ne? Also das muss man mal klar sagen. Dann gesagt, weil der ganze Unterbau für das Betriebssystem, der ist ja schon da. Ne? Und das habe ich gemacht mit NetN und weil ich habe ein paar Workflows, wo auch Base Row drin vorkommt. Das kann man auch wunderschön in Docker. Das kann man auch wunderschön in Docker verwenden. Base Row hat noch ein größeres Image. Ja, das ist dann schon 3,5 Gigabyte groß. Und zwar ist eine grafische Web-Oberfläche für ein Datenbankprogramm, was sich PostgreSQL nennt. Ne? Das PostgreSQL ist ein Datenbankprogramm, was eigentlich Kommandozeilen basiert ist. Ne? Hier create row und post bla to row und so in dieser Art. Kann man sich das vorstellen? Es gibt eine grafische Oberfläche von der Firma, die PostgreSQL ist kostenlos, ist Open Source. Es gibt von der Firma ein Programm namens PG-Admin. Damit kann man das grafisch sichtbar machen. Wie sieht die Datenbank aus und was sind da für Tabellen drin und so weiter. Was zum Handling für die Datenbank sehr gut ist. Und BaseRow macht eigentlich nichts weiter als PG-Admin, nur stellt es diese Oberfläche eben im Webbrowser zur Verfügung. Ne? Und wenn ich jetzt BaseRow installieren will, brauche ich extra für BaseRow in NetN eine bestimmte Node, die sagt, okay, BaseRow, greif auf BaseRow zu. Und da kannst du dann, da findest du dann diesen Datensatz oder dahin schreibst du dann diesen Datensatz. Und BaseRow macht dann eigentlich nichts weiter, als das weiterzureichen und das eben in einer PostgreSQL-Datenbank, von der ich eben gesprochen habe, abzulegen. Und wenn du bei wenn du von BaseRow irgendeinen Datensatz haben willst, dann holt es sich den aus einer PostgreSQL-Datenbank und reicht den an dich weiter. Das ist eine Web-Oberfläche, die eigentlich nichts weiter tut als PG-Admin, nur eben in einem Webbrowser. Okay, und das ist all in all, wenn man sich BaseRow anschaut, das ist auch ein bisschen simpler gemacht als PG-Admin. weil in PG-Admin sind auch all diese ganzen Admin-Funktionen drin und dass du Benutzergruppen anlegen kannst und all diesen Netzwerkkram, den man jetzt für ein lokales AI-Projekt nicht unbedingt braucht. Aber Baseroll macht es halt simpler und gibt dir halt die Möglichkeit, dir das über einen Webbrowser anzuschauen. Nun, wenn ich einen, wenn ich jetzt einen Dingens habe, wenn ich jetzt einen Workflow habe, wo Baseroll drin vorkommt, zu sagen, ja, du sagst eben in NHN, du sagst in der Node Bescheid, pass auf, log dich in Baseroll ein und in Baseroll legst du dann diese Daten, die ich dir eben gegeben habe, in dieser Tabelle ab. Ne? Das ist eine Sache, die relativ simpel ist, kann man machen. Bei der Baseroll-Node in NHN ist das so gehalten, dass du von dieser einen Node aus irgendwie alles machen kannst. Du kannst du kannst Daten holen, du kannst Daten da drin abspeichern, du kannst mehrere Datensätze aus der daraus auslesen und daraus weiß ich und weitergeben und so weiter. Das kannst du alles mit dieser einen Node machen. Und ich habe mir angeschaut, es gibt für PostgreSQL, was Baseroll ja im Prinzip bedient, es gibt für PostgreSQL auch einen Satz von Nodes für NHN und die sind halt alle einzeln. Hol Daten, schreib Daten, such Daten, so in dieser Art. Ne? Das mag ein bisschen umständlicher sein hinsichtlich, dass du immer eine andere Node brauchst, aber es ist auch einfacher, weil du dich bei der Node nicht vertun kannst. Ne? Wenn du eine Baseroll-Node setzt, kannst dir durchaus passieren, dass du der Node sagst, sie soll das Falsche tun, also auf Deutsch gesagt irgendwas auslesen anstatt abspeichern, und dann funktioniert dein Workflow nicht. Nur weil dich da in einer Zeile irgendwie in der Baseroll-Node kannst du so offen, da hast du so ein Dropdown-Menü, da kannst du auswählen, welches, was er jetzt nun tun soll. Wenn du dich da vertust, dann funktioniert halt alles nicht. Bei den Nodes für PostgreSQL ist es halt so, dass jede Node, dass es für jede Funktion, für jede Grundfunktion eine eigene Node gibt. Und wie gesagt, man hat diesen Man-in-the-Middle-Effekt nicht mehr. Ne? Du brauchst auf diese Art kein drittes Programm, um das Gleiche zu tun. Ne? Und das ist alles. PostgreSQL kann man, wie gesagt, auch einfach auf dem Mac installieren. Da braucht man auch keinen. Da braucht man auch keinen Docker für. Man kann sogar Baseroll, wenn man will, auf dem Mac installieren, aber ich finde, es ist eigentlich nicht nötig, wenn man Baseroll auf dem Mac installiert, dann muss man zwingend auch PostgreSQL installieren. Und wenn man das gemacht hat, und sich für den lokalen Bereich was runterlädt, wie dBeaver zum Beispiel oder PG-Admin. Ne? Also dBeaver ist auch ein Client für Datenbank-Client, ist aber weitaus simpler gehalten als PG-Admin. Ja? Ich habe beides hier und ich muss sagen, PGA Admin ist deutlich, hat deutlich größeren Funktionsumfang und das sieht man auch. Ja, also den Funktion, du machst das Programm auf und dann hast du da 1003 Buttons. Bei DBeaver hast du die Möglichkeit, sag, okay, hier hör mal Datenbank auswählen und dann kannst du machen. Ja? Also ein Klient, eine Datenbank-Client-Software für den Rechner zu Hause und dann PostgreSQL, das reicht schon, wenn man jetzt einen wenn man jetzt einen Workflow hat, wo zum Beispiel Baseroute dran vorkommt. Jetzt muss man halt anfangen, sich Gedanken drüber zu machen, welche Baseroute-Node muss ich bei diesen Einstellungen, die Baseroute-Node gibt mir diese und jene Einstellung, welche PostgreSQL-Node muss ich dafür verwenden. Also das ist okay, das ist vielleicht, wenn man einen Workflow auf diese Art umbauen muss, ist das vielleicht am Anfang ein bisschen tricky. Aber das funktioniert schon. Ja? Also keine Frage. Nun gut, warum habe ich euch all das jetzt erzählt? Es geht einfach darum, dass ich erzählen wollte, dass es halt möglich ist, eben die Programme, die man normalerweise in Docker verwendet, auch nativ auf dem Mac zu installieren. Und damit habe ich dann in der letzten Zeit auch mal angefangen und habe rumexperimentiert. Docker enthält, ich habe die Docker-Container noch nicht gelöscht, aber NNN habe ich auf dem Rechner lokal installiert und bevor ich das mit dem PostgreSQL genau wusste, habe ich auch versucht, Baseroute zu installieren. Das war ein ziemlicher... das hat nicht wirklich funktioniert, aber das hat auch das war ein ziemlicher Horror. Es geht wohl, aber ich sag mal, ich persönlich bin zu großer Noob, um das richtig hinzubekommen. Ich habe PostgreSQL installiert, ich habe FFmpeg installiert und so weiter. Alles habe ich hier auf meinem persönlichen Arbeitsplatz, auf meinem Mac installiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach einigen Experimenten, das eine runter machen, das andere drauf machen und dann eine kaputte Installation von Baseroute auf dem Rechner und vielleicht noch ein paar andere Sachen auf per Terminal installiert, dann kann es durchaus sein, dass hinterher irgendwelche dass da irgendwie ein ziemliches Dependency-Chaos entsteht und dass zum Beispiel irgendeine Sache, die NNN braucht, ja, von einem anderen Programm auch gebraucht wird, aber in einer anderen Version. Und dann überschreibt das und sagt, ja, wir brauchen aber die neue Version und das andere braucht aber die alte Version und ja, es kann ziemliches Chaos geben. Besonders, wenn man viele Sachen hin und her installiert und sagt, okay, was ich installieren will. Und dann, weiß ich nicht, drei Tage später merkst du, ist doch gar nicht nötig gewesen und haust es wieder runter und so weiter. Auf die Weise kriegt man ein ziemliches Chaos hin. Und das ist mir halt auch passiert und deswegen gab es auch bestimmte Sachen, die dann später nicht mehr funktioniert haben und so weiter. Und ich habe mir halt gedacht, okay, wenn man diese Geschichte lokal machen will, dann muss man gucken, dass man das sauber installiert und ohne Hickhack und ohne hin und her und am besten auf einem sauberen, frisch installierten Mac. Nun bin ich leider nicht der Typ, der sagen kann, okay, ich nehme jetzt einfach 3.000 Euro, gehe in die Stadt und kaufe mir einen neuen Mac für so ein Projekt. Leider nicht. Das ist sehr schade, aber leider ist das bei mir nicht möglich. Was ich aber durchaus machen kann, ist, dass ich in die Stadt gehe und eine gute SSD kaufe. Ja? Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir eine große SSD gekauft und eine sehr, sehr schnelle. Ein Modell von SanDisk war es, ja. Okay. Und dann habe ich mich gestern hingesetzt und habe noch einen Haufen andere SSDs angeschlossen, habe einen Sack voll Daten hin und her geschaufelt und habe gesagt, okay, wir brauchen zwei leere SSDs. Und zwar eine, die später bootfähig wird und die andere als Daten-DVD. Und das habe ich gemacht und habe dann die SSD angeschlossen und habe auf die externe SSD ein bootfähiges Mac, habe die bootfähig gemacht und habe darauf ein frisches Mac OS Tahoe installiert. Und man kann jetzt meinen Rechner entweder von dieser externen Festplatte booten oder ganz normal. Ne? Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, diesen ganzen, ich habe mir eine Liste gemacht, was muss installiert werden und was muss installiert werden und was braucht man noch an normaler Apple-Software, die man normalerweise runterladen kann. Ich habe ein neues Apple-Account angelegt. Hab mich ganz original so verhalten, als hätte ich gerade einen neuen Mac gekauft und ich möchte jetzt das Ding jetzt in Betrieb nehmen. Neues Apple-Account, um die beiden Systeme wirklich getrennt zu halten. Ja? Um das System so zu trennen, zu sagen, hör mal, wenn du was in dieser Richtung arbeitest, dann machst du das auf diesem System. Ich habe es sogar so gemacht, dass das System, dass das neue System auf mein altes nicht zugreifen kann, weil Apple bietet ja die Möglichkeit, eine Verschlüsselung, dass man sagt, okay, mach, ich weiß nicht jetzt genau, wie das heißt, auf jeden Fall kann man die Festplatte verschlüsseln, das ist relativ easy. Die Verschlüsselung kann man an- und ausschalten, was auch cool ist, ja. Und ich habe gesagt, okay, da meine normale, da die Festplatte von meinem normalen Arbeitsplatz sowieso verschlüsselt ist, kann man die von dem Arbeitsplatz auf der SSD aus auch nicht sehen. Apple macht, also wenn man bootet, sagt Tahoe, pass mal auf, da ist ein verschlüsseltes Betriebssystem noch hier irgendwo und wenn du das, wenn du die Platte sehen willst, dann musst du hier bitte ein Passwort eingeben. Das ermöglicht einem immer auch auf die Platte, das ermöglicht einem auch immer auf die Platte zuzugreifen für den Fall, dass es mal wirklich notwendig ist. Aber im Normalfall klicke ich da einfach auf Cancel und dann habe ich mein Betriebssystem und es ist ganz, ganz sicher, dass mir, selbst wenn ich da noch so ein wirres Zeug installiere, dass da keine Datei auf mein normales System geschrieben werden kann. Es geht einfach nicht, weil die Platte prinzipiell nicht da ist. Für den Austausch zwischen dem einen und dem anderen Betriebssystem habe ich eine extra externe SSD. Darauf ist ein Dateiverzeichnis, was ich mit beiden System nutzen kann. Weil umgekehrt ist es nicht so. Also wenn ich mein normales Betriebssystem hier boote, dann kann ich das externe Betriebssystem auf der oder das andere Betriebssystem auf der auf der externen Festplatte, die Festplatte kann ich durchaus sehen und kann auch darauf zugreifen, aber umgekehrt eben nicht. Ne? Und das war mir auch ganz wichtig. Ist eine interessante Sache. Auf dem neuen System habe ich bisher halt installiert PostgreSQL, NetN und ComfyUI, LMStudio. Hier auf meinem normalen Arbeitsplatz habe ich LMStudio und Olama laufen. Ne? Warum beides? Weil ich bisher nicht wusste, ja, habe ich gestern erst gelernt, weil ich bisher nicht wusste, dass man LMStudio auch in den Servermodus versetzen kann. Und das war bis immer, das war für mich immer das Alleinstellungsmerkmal für Olama, weil du kannst Olama, wenn du das Fenster von Olama schließt, dann hast du trotzdem noch gleich, dann hast du trotzdem noch Zugriff auf Olama mit der API. Ne? Okay. Und bei LMStudio kann man auch mit der API zugreifen. Hat aber den Nachteil, das dachte ich zumindest bisher, dass du, wenn du darauf zugreifen musst, das Fenster geöffnet bleiben muss. Ne? Und ich habe halt Olama, ich hatte Olama schon installiert und habe dann LMStudio installiert. Und dann habe ich unten gesehen, da steht ganz, ganz klein unter dem Install Now-Button, steht ganz, ganz klein, Servermodus aktivieren. Ne? Das habe ich vorher nur so am Rand wahrgenommen und habe gedacht, das wäre die typische Aufforderung, dass du irgendwelchen Werbescheiß von denen empfangen willst. Ja, wollen sie neue Produktinformationen hier klicken oder so. Ne? Aber nee, das war die Aufforderung, den Server, das Server mäßig zu nutzen oder diese Funktion zu aktivieren, dass man es servermäßig nutzen kann. Und dann habe ich das installiert und dann habe ich auch Olama wieder runtergenommen, weil es ja dann nicht mehr nötig. Warum zwei Datenbankverwaltungssoftware haben? Weil Olama und LMStudio sind eigentlich sind ja keine eigenen AIs, ja. Es ist nur so ein Verwaltungssoftware, wo du sagst, okay, du hast hier fünf verschiedene LLM-Modelle und du willst jetzt dieses fragen und nicht jenes. Da hast du dann oben eine Möglichkeit, da kannst du halt Modell auswählen und warten und dann, wenn das Modell geladen ist, kannst du dieses entsprechende Modell eben deine Frage stellen. Auf die Art kann man das auch mit auf die Art und Weise kann man es halt dann auch von N8N aus antriggern und sagen, pass mal auf, hier hast du eine Anweisung, mach mir daraus eine kleine Geschichte und schick mir die zurück. Ne? So in etwa. Oder hier hast du den Text von einem WordPress-Post, schreib den so um, dass nicht mehr zu erkennen ist, wie er vorher aussah, aber halte den Sinn und schick den zurück. So, solche Sachen. Jetzt kann man und wenn man das machen wollte, musste man bei LM Studio vorher halt immer das Fenster offen lassen. Ich habe damit rumexperimentiert, LM Studio ist gut, ja. Und es ist vor allen Dingen auch sehr viel besser, es hat vor allen Dingen auch sehr viel bessere Möglichkeiten, Settings zu setzen. Du kannst zum Beispiel sagen, hör mal, ich möchte, dass die ich möchte, dass die Verzeichnisse, ich möchte, dass du das Verzeichnis, wo du die Modelle ablegst, bitte auf dieser oder jener Festplatte ist, ne? Damit du das zum Beispiel extern lagern kannst. Um nicht so viel Rempel auf deiner Startfestplatte zu haben und so weiter, ne? Das kann man mit Olama grundsätzlich auch ohne, dass das Fenster geöffnet ist, machen. Und bei LM Studio eben nicht, zumindest so lange nicht, wie man diesen kleinen Mini-Button unten ausfüllt. Und das ist mir vorher echt nicht aufgefallen, weil ich habe das schon zigmal installiert, ja. Aber es ist mir vorher echt nicht aufgefallen. dieses Mal schon. Und jetzt brauche ich auch nur noch ein Programm dieser Art und nicht mehr zwei. Ne? Das habe ich installiert. ConfigUI habe ich installiert. FFmpeg habe ich installiert. LM Studio habe ich ja eben schon gesagt. NetN und NetN habe ich auch installiert. Was ich jetzt auf jeden Fall auf dieser externen Bootpartition noch machen will, ist eine Installation von einem Text-to-Speech-System. Man kann über man kann das mit ConfigUI machen, ja, durchaus, aber ich will gucken, dass ich irgendwo noch ein offenes Text-to-Speech-System bekomme. Die Tonverarbeitung in ConfigUI dauert lange. Es sei denn, man nutzt Kokoro und Kokoro ist jetzt nicht so wirklich prall. Aber ein vernünftiges Text-to-Speech-System will ich auch noch installieren, um zu gucken, ob man da was machen kann. Und vielleicht auch noch ein Trainingssystem, ja, um Bildmodelle trainieren zu können. Zu sagen, okay, pass mal auf, wenn du nimmst ein Bild, das ist halt ein LoRa herzustellen, ne? Pass mal auf hier, du hast ein Bild, du hast ein Grafikmodell, das gibt dir ein, da gibst du ein, mach mir bitte eine schöne Frau in einem Kleid. Der Prompt ist so vage, dass du ihn 100 Mal ausführen kannst und du hast 100 Bilder mit 100 verschiedenen Kleidern und 100 verschiedenen Frauen. Ne? Da ist keinerlei Ähnlichkeit mehr. Ein LoRa ist ein zusätzliches Stück, ist ein zusätzliches Stückchen Material, was man dem Bildmodell geben kann. Das lädt man dazu. Und da kann man jetzt meinem LoRa-Trainer kann man jetzt sagen, okay, ich habe hier 150 Bilder von meiner Freundin in verschiedenen, in allen möglichen verschiedenen Posen und in allen möglichen verschiedenen Ansichten und weiß ich nicht. Und jetzt sagst du diesem LoRa-Trainer einfach, pass mal auf, nimm mal diese 100 Bilder. Und dann machst du unter diesen Bildern einfach eine Beschreibung drunter. Ne? Zum Beispiel, Kirsten im Auto, Kirsten am Strand, Kirsten bla bla. Ja? Und dann rechnet er aus diesen Bildern und diesen Beschreibungen eben eine Zusatzmöglichkeit für das Grafikmodell raus. Bei 100 Bildern kann das durchaus 2 Tage dauern, ja. Also das, so ein LoRa-Trainer ist was auch bei einem schnellen Rechner noch lange Zeit braucht, ja. Also und wenn man sich das, das muss man sich wirklich überlegen, braucht man das oder hat das für einen wirklich echte Vorteile? Aber wenn man das LoRa dann lädt und hinterher in dem Grafikmodell eingibt, macht man ein Bild von Kirsten in einem Auto, dann erscheint die Frau, die du dem LoRa über die Bilder eingetrichtert hast. Das ist LoRa-Training und wie gesagt, aber das ist rechenintensiv und das braucht auch lange. Ne? Also da muss man sich wirklich überlegen, braucht man das oder ist das vielleicht doch nicht nötig. Ne? Weil man kann auch mit Prompt Engineering schon eine ganze Menge machen hinsichtlich gleichartiger Charaktere. Man kriegt es hin, dass die Charaktere doch relativ gut gleich aussehen. Wenn man sagt, okay, man zum Beispiel, indem man sagt, man verwendet immer den gleichen Seed. Ne? Aber wie gesagt, das ist noch eine andere Geschichte. Ich bin am Überlegen, ob ich eben einen solchen LoRa-Trainer auf die externe Boot-Partition installieren soll. Und vielleicht noch ein vielleicht auch noch ein nativ laufendes TTS-System. Ich habe ein TTS-System auf ComfyUI laufen. Das ist eigentlich recht gut. Ja, es funktioniert gut. Das Schöne dabei ist, dass es nicht nur reine Text-to-Speech ist, sondern das ist ein Modell, was Stimmkloning macht und du kannst halt sagen, okay, pass mal auf, hier hast du eine Tondatei, da ist eine Stimme, die erzählt irgendwas. Ne? Und dann gibst du einen Text ein und dann dupliziert er diese Stimme und lässt dir das sagen, was du an Text gegeben hast. Ne? Das ist eine schöne Sache, weil du auf diese Art und Weise, wenn du wirklich, weiß ich nicht, wenn man hier was automatisieren wollte, wie ein Podcast, ja, dann bräuchte man eine Stimme, die wirklich die sauber klingt und so weiter. Und weil du eben hier mit, weil du eben bei Vibevoice mit einer Vorlage aus einer WAV-Datei oder einer MP3-Datei arbeiten kannst, hast du ja die Möglichkeit, vorher die Stimme zu kreieren. Ja, also du nimmst dir irgendeine Datei, wo gesprochen wird, ne? Und dann lädst du die zum Beispiel in Logic, ja, und bastelst an der Stimme so lange rum, wie du meinst, dass sie sich anhört, dass sie gut ist. Und dann erst verwendest du sie in deinem TTS-System. Das ist super geil, weil wenn du mit einem normalen TTS-System sind synthetische Stimmen, die vorgegeben sind. Und wenn du daran was ändern willst, musst du, weil das geht dann nur über den Prompt, ne? Also das ist auf diese Art mit der Tondatei ist das sehr viel einfacher, muss man mal sagen. Ne? Das geht auch durchaus per ComfyUI. Aber ich will mal schauen, ob man das nicht nativ hinbekommt. ComfyUI ist eine Sache, die man notwendig braucht für Grafik. Entschuldigung. Aber ich finde, es wäre, aber wenn man Ton zusätzlich machen will, muss man gucken, ob man das vielleicht nicht einfacher hinbekommt. Ne? Weil es ist nicht so einfach, auf ConfiUI zuzugreifen von NNN aus. Es gibt eine ConfiUI-Node, die ist wunderbar dafür gemacht, wenn du Bilder machen willst, ne? wenn du mit dem Programm nichts weiter tun willst, als Bilder zu machen, dann ist das wunderbar. Das funktioniert astrein. Ja? Aber wenn du was anderes machen willst, zum Beispiel Videos oder Ton oder so, dann funktioniert das nicht. Und dann muss man da mit einer HTML-Whatever-Node dran gehen und das über die API direkt an ConfiUI senden. Und das funktioniert manchmal nicht so richtig und dann ist das auch zickig und so. Weiß man nicht, ob das gut funktioniert. Wenn man aber, weil man im Prinzip sagt, okay, pass mal auf, ich möchte jetzt in diesem Programm, nämlich ConfiUI von NNN aus, auf diesen Workflow mit diesem Modell zugreifen. Ne? Das kann man mit einer API machen, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach. Viel besser wäre es, wenn man das Modell, wenn man das Vibe Voice Modell direkt auf dem Rechner installiert und dann von NNN aus auf Vibe Voice direkt zugreifen könnte. Ne? Hat den Vorteil, dass man auch den Überbau von ConfiUI nicht mehr unbedingt braucht. Ne? Weil ConfiUI selbst, da ist auch wieder gesagt, es ist so ähnlich wie LM Studio oder Olama, nur für Grafikmodelle. Wenn man das installiert, ohne dass man irgendein Modell dabei hat oder sonst was, hat das auch schon fast 800 MB. Und das muss man ja mit berücksichtigen, wenn man dann darin was ausführt. Gut. Es ist jetzt so, das Vibe Voice Modell ist auch vielleicht noch 15 oder 20 GB groß. Das muss geladen werden, dazu ConfiUI und. Also wäre es ja vielleicht besser, wenn man das direkt auf dem Rechner installiert, dann braucht man zumindest den Teil nicht mehr zu laden, der für ConfiUI selbst zuständig ist. Und vielleicht ist es auch dann einfacher, es ein bisschen das Programm anzusprechen. Aber das werde ich demnächst mal irgendwann auch versuchen, das direkt auf dem Rechner zu installieren, jetzt auf der zweiten Boot-Partition. Und dann werden wir mal sehen. Weil wie gesagt, sich eine extra Boot-Partition für diese Art von Experimenten zu machen, ist eine Sache, die echt gut ist. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe durch die ganze Installationssession hier auf meinem normalen Arbeitsbereich habe ich durchaus auch schon eine ganze Menge gelernt und konnte dadurch viele Fehler, die ich vorher gemacht habe, vermeiden. Und dann habe ich das auch insgesamt dadurch schon etwas sauberer hinbekommen. Und was jetzt auch ein Vorteil ist. Ne? Und ich habe auf die Art und Weise die Sicherheit, dass egal was passiert, und egal welches Chaos ich jetzt hier an den Start bringe, selbst wenn ich die ganze Installation kaputt mache, ja, das hat keinerlei Auswirkungen auf meine normale Installation, die ich hier auf dem Rechner sonst so habe. Und das ist eine Sache, weswegen ich echt jedem, zumindest jedem, der einen Mac hat, echt ja, empfehlen möchte, sich so eine externe Partition zu machen. Ich habe es auf die simple Art gemacht. Ich habe den Mac zurückversetzt in Recovery-Modus. Das ist bei den neuen M1-Modellen hier bei den Silicon-Modellen ist das ganz easy. Du musst nur den dritten Mac ausschalten und dann schaltest du ihn wieder an und hältst den Finger auf dem Power-Button eine gewisse Zeit lang, 20 Sekunden, vielleicht 30 oder was. Und dann erscheint irgendwann, ja, sie starten im Recovery-Modus und jetzt kannst du aussuchen, welche Optionen du hast. In dem Recovery-Modus hast du die Möglichkeit, das Betriebssystem neu zu installieren. Du hast die Möglichkeit, Festplatten-Dienstprogramm. Du kannst also zum Beispiel eine SSD formatieren. Und dann gibt es da noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Ne? Aber die beiden sind die wichtigsten. Also SSD dran stecken, die ich vorher schon dafür fertig gemacht habe. Dann rasiert er die und formatiert die neu in dem Format, wie die Apple Bootplatte das braucht. Und dann gehst du auf Betriebssystem neu installieren. Der sagt dir dann ja und hier und da nochmal bestätigen drücken und ach, weiß ich nicht, ne? Und Passwort eingeben und nochmal Passwort eingeben. Und dann erscheint ein Bildschirm, wo drauf steht, du möchtest das Betriebssystem neu installieren. Hier sind zwei Möglichkeiten, auf dieser oder auf jener Festplatte. Dann wählst du deine SSD aus und dann sagst du, okay, und darunter steht wichtig, und das ist ganz, ganz wichtig, da steht noch, die Einstellung vom bisherigen Benutzer übernehmen oder nicht. Ne? Und da muss man dann draufklicken und sagen, nee, will ich nicht. Ne? Weil sonst fängt er an, Daten von der normalen Partition runterzurödeln und eine Kopie anzustellen und so. Das wollte ich nicht. Ne? Also sagst du nein. Und wenn du, dann musst du ungefähr eine Stunde warten, vielleicht anderthalb, vielleicht auch drei Stunden. Das kommt erstens auf den Rechner und zweitens auf die und zweitens auch auf deine Internetgeschwindigkeit an. Ne? Aber bei mir hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Und dann, ja. Es hat ungefähr eine Stunde gedauert und dann hatte ich ein Betriebssystem auf meiner SSD. Dann kam der große Moment, das Ding hat neu gebootet, weil das macht es standardmäßig, nachdem die Installation fertig ist. Dann bootet das zweimal, einmal bricht es den Bootvorgang ab. Das ist ganz normal, ja, das ist bei jeder neuen Mac-Installation so, das bricht dann irgendwann den Bootvorgang ab und startet den nochmal und dann läuft es durch. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Firmware oder whatever zu tun. Und dann startet es neu und dann hatte ich den Welcome-Screen von einem neu installierten Mac vor mir. Ne? Hier, schön, dein neuer Mac, wie heißt du, bla bla, das ganze Gedöns, was du bei Mac OS hast, wenn du es neu installierst. Oder es verhält sich so, als wenn du einen neuen Mac gekauft und gerade aus der Schachtel genommen hast. Original. Und ich sag mal, das ist eine Methode, die man sich echt überlegen soll, wenn man mit KI, mit lokaler KI herumexperimentiert, dann ist das eine Sache, die wirklich nützlich ist. Ne? Okay, ich danke euch fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt was davon mitnehmen können.